Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportradio.de. Le Tour, Tour le Jour, die Tour de France in der Sportshow auf meinsportradio.de.
4 Jahre hat es für das Team Bora Hansgrohe gedauert und auf der 4. Etappe der Tour de France 2017 hat es dann endlich geklappt, der 1. Etappensieg bei der Grand Tour. Und damit herzlich willkommen zu unserer kompakten Zusammenfassung der Tour de France 2017 auf meinsportradio.de. Le Tour, Tour le Jour heißt das Ganze und Lukas Kruse und Malte Asmus präsentieren ist. Möglich gemacht hat diesen Bora-Sieg im französischen Longwy kein geringerer als Weltmeister Peter Sagan, der um ein Haar diesen Sieg auch noch wegen eines kleinen Fehlers weggeschenkt hätte. Denn bei Sagan, da klickte es kurzzeitig nicht richtig. Positive Schlagzeilen also heute für Bora Hansgrohe, negative dafür bei Team Sky. Doch bevor wir erläutern, was da genau hintersteckt und wir den Etappenverlauf analysieren, zunächst der Blick auf das Streckenprofil der 3. Etappe. Lukas, die führte über 212,5 Kilometer von Verviers in Belgien durch Luxemburg nach Longwy in Frankreich.
Genau, also eine Etappe, wo die Fahrer auf jeden Fall Länderpunkte gesammelt haben. 3 Länder also bereist, eine Strecke, die wirklich sich gerade nach dem belgischen Profil richtete, also sehr, sehr hügelig, eher so ein Frühjahrsklassiker-Profil. 4 Bergwertungen standen auf dem Programm, wie auf jeder Etappe auch eine Sprintwertung zwischendurch. Bei den Bergwertungen hatten wir 2 der 3. Kategorie und 3 der 4. Und das Finale war eben dieses Frühjahrsklassiker-Finale mit 1,6 Kilometer. Vor dem Ziel gab es dann noch eine Rampe, die bis zu 11% steil war und ja, die ganzen Klassikerfahrer, die Klassikerspezialisten sollten hier auf ihre Kosten kommen und sich da den ersten Schlagabtausch liefern.
Also ein Terrain im Grunde wie gemalt für den späteren Sieger, für Peter Sagan. Doch wir gehen mal der Reihe nach vor. Wir analysieren mal den Etappenverlauf der 3. Etappe und da setzen sich kurz nach dem Start gleich 6 Fahrer ab. Darunter Tourdebütant Nils Pollitt von Katjuscha, Adam Hansen von Lotto Soudal, Romain Hardy von Fortuneo, Romain Sicard von Direct Energie, Frédéric Baquer von Wanty und Nathan Brown, auch der war mit dabei und die hatten sich, Lukas, schnell einen kleinen Vorsprung rausgearbeitet, aber das Feld hat sie an der Leine gehalten.
Genau, also es war erst ein sehr, sehr schneller Beginn, bis sich dann diese Gruppe absetzen konnten. Da haben auch andere schon vorher versucht wegzukommen, zum Beispiel Thomas de Gaon, der Teamkollege von André Greipel. Am Ende hat dann das Feld eben diese 6 Fahrer weggelassen, aber gerade zu Beginn waren es maximal 2 Minuten Vorsprung, die Fahrer bekamen, die ausgerissen waren. Trotzdem haben sie sich eben vorne gehalten und gerade gleich an der ersten Bergwertung hat dann Nathan Brown von Cannondale die erste Attacke gesetzt und sich den ersten Bergpunkt gesichert. Kurz nach der ersten Bergwertung ging es dann über die Formel 1 Strecke von Spa, die wir ja auch alle oder die Sportverrückten unter uns auf jeden Fall auch alle kennen sollten.
Hochgeschwindigkeitskurs in den Ardennen, da ging es dann mit dem Rad natürlich ein bisschen langsamer zu, aber auch trotzdem da ein sehr forsches Tempo.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem hat man den Fahrern angesehen, wie viel Spaß sie hatten. Marcel Kittel zum Beispiel ist auserkorener Motorsport-Fan und der hatte ein breites Grinsen auf den Lippen, als er dort diesen Kurs bewältigt hat. Also da hat man mal gesehen, dass der Radsportler nicht nur auf sein Fahrrad fixiert ist, sondern da auch einige Motorsportliebhaber drunter waren. Dann ging es zur ersten Sprintwertung und eigentlich hatte man Nils Pollitt schon ein wenig, ja, ich will jetzt nicht sagen abgeschrieben, aber nicht damit gerechnet, dass er sich diese Sprintwertung sichert, aber er hat das gemacht, hat sich die 20 Punkte gesichert, dahinter Frédéric Baquer und Romain Sicard in der Ausreißergruppe und den Sprint im Feld, den konnte sich Mark Cavendish sichern, mit dem man ja vielleicht auch nicht unbedingt gerechnet hat, der ja mit seinem pfeifischen Drüsenfieber im Laufe der Saison zu kämpfen hatte und sich jetzt eben diese Sprintwertung gesichert hat, sah sehr, sehr stark aus, also vielleicht auch für den weiteren Verlauf der Tour de France ein Ausrufezeichen, auch wenn es nur in Anführungsstrichen eine Sprintwertung war.
Ja, da muss man mal drauf gucken, was Mark Cavendish dann eben noch weiter leisten kann, wenn dann wieder die nächsten Teilstücke kommen, die ihm dann auch mehr liegen als natürlich diese Klassiker-affine Strecke dann auf der 3. Etappe. Die Ausreißer, bei denen sich Nathan Brown ja dann noch weitere Bergpunkte gesichert hat, die bekamen dann nach etwa 60 Kilometer vor dem Ziel dann Besuch. Thomas de Rent, Pierre-Luc Perrichon und Lilian Calmajean, die haben sich aus dem Feld gelöst und sich vorne den Spitzenreitern angeschlossen.
Ja, und das ging auch relativ schnell. Also da hat gerade Thomas de Gaon sehr großes Interesse daran gehabt, den Sechs beizuwohnen. Sie haben es dann auch geschafft, ungefähr 55 Kilometer vor dem Ziel. Zwischendurch gab es noch einen kleinen Sturz im Feld, aber alles nur halb so wild. Und somit hatten wir dann also eine neunköpfige Ausreißergruppe, die sich allerdings auch schon einiges an Vorsprung eingebüßt hatte. Mhm. Nur noch eine Minute 25 waren es 50 Kilometer vor dem Ziel. Und dann haben sich eben die drei neuen Begleiter auch gleich mal abgesetzt. Adi konnte noch ein bisschen mithalten, aber die anderen sind nach und nach eingeholt worden. Auch Nils Pollet, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Der bei Bergpunkte gesichert, war also auch drauf und dran, vielleicht sogar ins Bergtrikot zu fahren. Auch sonst eine sehr couragierte Aufstellung vom Tour-Debütanten. Den könnten wir uns vielleicht auch nochmal auf einer schwereren Etappe vorstellen in der Spitzengruppe. Und dann geht vielleicht auch noch was in Richtung Bergtrikot. Ist ja jetzt nur ein Punkt hinter Nathan Brown, also da geht vielleicht auch noch was. Genau, dann ging es also weiter mit den drei in der Spitzengruppe, die auch immer mehr sich trennen, oder trennten. Bardet hatte dann hinten im Feld noch einen Defekt, kam aber wieder ran, also auch in der Gesamtwertung nochmal alles gut gegangen. Und nachdem Degan dann auch Probleme hatte, hat sich dann Lilian Calmejean abgesetzt als Solist, 19 Kilometer vor dem Ziel mit einer Minute Vorsprung aufs Feld, hat sich dann auch noch die vierte Bergwertung gesichert und wurde dann aber 10 Kilometer vor dem Ziel gestellt und dann ging's los mit den Vorbereitungen fürs Finale im Feld.
Ja, Bora Hansgrohe natürlich interessiert daran, Peter Sagan in Position zu fahren. Die haben das Feld kontrolliert, bekam dann am letzten Anstieg auch noch Stützenhilfe von BMC. Richie Port wollte natürlich da auch in Sachen Gesamtwertung vielleicht schon mal so einen kleinen Vorsprung oder zumindest ein paar Sekunden gut machen. Und der hat sich auch in Position gefahren, setzte sich 600 Meter vor dem Ziel ab, konnte auch eine kleine Lücke reißen. Aber Peter Sagan, der blieb dran.
Genau, der hat sie selbst geschlossen, hatte dann noch Greg van Avermaet, Daniel Martin am Hinterrad, die ihn nicht weglassen wollten, hat dann auch selber den Sprint eröffnet, also nicht gelauert, sondern ist voll auf Attacke gefahren. Dann, du hast es angesprochen, 100 Meter vor dem Ziel kurz aus der Pedale gerutscht, ist aber überhaupt nicht aus dem Tritt gekommen, sondern hat weiter gestrampelt und hat die anderen abgesetzt. Und wäre er nicht aus dem Tritt gekommen, hätte er vielleicht sogar noch eine größere Lücke reißen können. Also gegen Peter Sagan war kein Kraut gewachsen und du hast es gesagt, ein geschichtsträchtiger Sieg für Bora Hansgrohe, also der erste bei einer Tour de France für das deutsche Team. Und für Peter Sagan, den Topstar, war es der 8. Tour de France-Sieg, den er jetzt eingefahren hat. Was der Sieg dem Team bedeutet hat, das hat man auch in einem Video auf Facebook sehen können. Dort haben sie die Reaktion der Verantwortlichen im Teambus eingefahren. Mhm. Die sich um die in den Hals gefallen sind, laut gejubelt haben. Also das war ganz toll, tolle Bilder auch für den deutschen Radsport, natürlich sehr gut, dass man jetzt so einen Topfahrer in einem deutschen Team hat. Das ist natürlich, bringt den deutschen Radsport voran und natürlich können auch die jungen Fahrer von Peter Sagan lernen.
Vor allen Dingen auch, wie man in solchen Situationen dann eben reagiert. Geistesgegenwärtig sich gar nicht lange irgendwie aus dem Tritt oder aus dem Konzept bringen lassen, einfach wieder einklicken und dann volle Pulle weiter, spricht auch einfach für den absoluten Top-Trainingszustand von Peter Sagan, da auch gleich wieder volles Tempo zu gehen, denn der hatte ordentlich verlangsamt, das sah schon fast nach Stehen aus, aber da lässt er sich überhaupt nicht von aus der Ruhe bringen. Zieht einfach weiter durch und seine Erleichterung darüber, die ist im Siegerinterview der Tour de France dann auch deutlich zu hören. Wir haben die Stimme des Tages.
It was not easy with the headwind and the technical part in the end. It was a lot of stress from in the peloton. I was another mistake. I was what's happening today? And after I just started and I won, almost Matthews beat me, but I'm very happy for this victory and thank you, Bora Hansgrohe.
Ja, auch Michael Matthews, der kam nicht mehr ran. Der Sieg für Bora Hansgrohe und für Peter Sagan, an dem änderte sich nichts mehr. Peter Sagan also happy und bei Sky, da könnte man im Prinzip auch happy sein, wenn man mal auf das Gesamtklassement schaut. Das tun wir auch gleich, denn dass die Mannschaft da so gut positioniert ist, das würde die Sky-Mannschaft wahrscheinlich dem Team und natürlich auch der Trainingsarbeit zuschreiben, dass die Mannschaft sich aber so gut positioniert, da hat einige Kritiker auf den Plan gerufen, so zum Beispiel den sportlichen Leiter von FDJ, der behauptet nämlich, dass Sky so weit vorne ist, das hat nichts mit Können zu tun, sondern mit regelwidrigem Verhalten. Es geht um Schummeleien bei den Zeitfahrtrikots bei der ersten Etappe in Düsseldorf. Lukas, was steckt genau dahinter?
Ja, es wird eben unterstellt, dass mit Hilfe von Luftpolsterfolie unter den Trikots die Aerodynamik der Fahrer verändert wurde und dass es eben damit zusammenhängt, dass Team Sky, ich glaube, mit 4 Fahrern unter den besten 8 zu finden war beim Auftaktzeitfahren, wäre natürlich ja eigentlich eine Schande, aber auch gar nicht so weit hergeholt, denn in Zeiten oder in den heutigen Zeiten, wo die Dopingkontrolle doch besser geworden ist, sucht man sich eben andere Wege, um das Maximum rauszuholen. Es gab ja auch schon Fälle, wo kleine Motoren an Fahrrädern festgestellt wurden. Da ist natürlich Luftpolsterfolie ein wesentlich humaneres Mittel. Allerdings verteidigt sich Sky damit, dass eben die Rennleitung das Trikot oder die Trikots abgenommen hat und dabei keine regelwidrigen Sachen festgestellt hat. Dem sollten wir eigentlich auch vertrauen, weil es eigentlich üblich ist, dass die Trikots vorher abgenommen werden und eben geprüft wird, ob denn da alles korrekt ist, damit eben keine aerodynamischen Vorteile gezogen werden. Ich denke, wir kennen das auch aus dem Skispringen zum Beispiel, wo die Trikots auch genormt sind oder die Anzüge genormt sind, und ähnlich ist es im Radsport. Darauf sollten wir jetzt erstmal vertrauen und hoffen, dass da jetzt an den Vorwürfen nichts dran ist, und ja, einfach darauf vertrauen, dass Sky sich dort regelkonform verhalten hat.
Ja, Sky hat sich auch geäußert natürlich, hat gesagt, wir wären doch nicht das Risiko eingegangen, die Tour bereits am ersten Tag durch Betrug zu verlieren. So doof können wir ja gar nicht sein. Also mal gucken, was da dann vielleicht auch bei den nächsten Zeitfahren während der Tour dann noch ja kommt, denn da werden ja wahrscheinlich die gleichen Anzüge dann wieder verwendet und dann wird die Rennleitung sicherlich nochmal ganz genau hingucken. Mal schauen, was dann auch jetzt noch an weiteren Stimmen dann aus dem Feld vielleicht dazu dann in den nächsten Tagen zu hören sein wird. Aber wir gucken jetzt erstmal auf das Klassement und sehen, dass Sky sich zumindest jetzt einfach erstmal freuen kann. Geraint Thomas, der führt selbstverständlich weiterhin, da haben sich keine großen Abstände ergeben auf dieser Etappe. 12 Sekunden jetzt vor Chris Froome, der hat ein bisschen aufgeholt.
Ja, der hat sich in Position gebracht eben für die Bergetappe, die dann übermorgen wartet, und wird dort aller Voraussicht nach dann die Chance haben, Geraint Thomas das Trikot abzunehmen. Muss man gucken, wie stark der am Berg ist. Ist ja auch kein schlechter Kletterer, aber Christopher Froome sollte da eigentlich der Stärkere sein. Dahinter wartet jetzt Michael Matthews mit dem gleichen Abstand, also auch 12 Sekunden wie Froome. Vierter ist Peter Sagan in der Gesamtwertung, 13 Sekunden hinter Thomas. Dann kommt Edvard Boasson-Hagen von Dimension Data mit 16 Sekunden Abstand. Dann kommt Pierre Latour mit 25 Sekunden Abstand auf Thomas, der damit auch das weiße Trikot übernommen hat. Philipp Gilbert mit 30 Sekunden auf 7. Michael Kwiatkowski, der nächste Skyfahrer, auf 8 mit 32 Sekunden, genauso wie Tim Wellens. Und der erste Deutsche im Gesamtklassement ist ein wenig überraschend zu dem Zeitpunkt Nikias Arndt mit 34 Sekunden Rückstand. Emanuel Buchmann, der Vollständigkeit halber, 40 Sekunden Rückstand auf der 13. Quintana ist 21. Bardet 24. Aru 26. und Contador 27. Also die sind noch ordentlich weit weg von gelben Trikot. Die werden sich dann im Laufe der Tour natürlich versuchen, den Sky Express da vorne noch abzufahren.
Die Etappen, wo die Zeitabstände rausgefahren werden, die kommen natürlich auch noch. Blicken wir auf das grüne Trikot des Punktbesten. Marcel Kittel, der Sprinter, der führt dort mit 66 Punkten vor Arnaud Demar, der hat 57 Punkte. Peter Sagan durch den Etappensieg und die Bonifikation natürlich jetzt schon auf Platz 3, 50 Punkte. Michael Matthews folgt auf 4 mit 44 Punkten. Dahinter dann noch weitere, Mark Cavendish zum Beispiel, 7. 31 Punkte. André Greipel, der hat 30 Punkte auf Platz 8. Der lauert dann natürlich auf der 4. Etappe. Wenn dann jetzt heute die Sprinter wieder zu ihrem Recht kommen wollen und auch die große Chance haben. Bei den Bergfahrern gucken wir noch kurz. Nathan Brown 3 Punkte, Peter Sagan 2 Punkte. Taylor Finney, der erste Träger des Bergtrikots nach der 2. Etappe, liegt bei 2 Punkten. Nils Pollitt 2 Punkte, da fehlten ihm, das hatten wir vorhin gesagt, 1 Punkt auf der Etappe, um dann sich das gepunktete Trikot selbst zu sichern. Und das weiße Trikot des besten Jungfahrers, hattest du schon angesprochen, Lucas Pierre-Roger Latour, der Mann mit dem passenden Namen zu dieser Rundfahrt, der führt dort vor Alexei Lutsenko, Stefan Küng und Emanuel Buchmann, der liegt mit 15 Sekunden Rückstand auf Platz 4. Dann lass uns auf die 4. Etappe vorausblicken. Ich sagte schon, ein Terrain über 207,5 Kilometer. Nach Vittel geht es vom luxemburgischen Mont-Dorf-le-Bain. Das ist wie gemacht für die Sprinter.
Ja, es ist das letzte Mal, dass die Tour de France im Ausland ist. Der Start, wie gesagt, in Luxemburg. Danach geht's rein nach Frankreich. Endgültig dann ein Sprint und eine Bergwertung auf dieser Etappe. Die Bergwertung allerdings auch nur der vierten Kategorie. Das zeigt, dass da auch kein riesiger Berg zu überwinden ist, sondern eben nur eher ein Hügelchen. Da gibt's dann auch nur einen Punkt. Das heißt, das Bergtrikot wird vermutlich auf den Schultern von Nathan Brown bleiben, wenn sich da jetzt nichts Überraschendes ergibt. Und ansonsten gibt's einen leicht ansteigenden Finale, 2% sind es aber, glaube ich, nur. Also das sollte selbst für die starken Sprinter noch zu handeln sein und deshalb erwarten wir dann doch eher einen Massensprint und dort wird es dann heißen, alle gegen Kittel, weil der hat ja auf der ersten Etappe eindrucksvoll gezeigt, dass er heutzutage nicht mal mehr einen Sprintzug braucht, um eine Etappe zu gewinnen, sondern dass er sich eben selber von Hinterrad zu Hinterrad und dann zum Sieg fährt. Der große Favorit, denke ich. Und dahinter kommen dann einige andere.
Ja, einige andere, zum Beispiel André Greipel, ich hatte es eben schon gesagt, oder vielleicht auch Mark Cavendish. Mal gucken, was er nach seiner überstandenen Erkrankung, pfeifisches Drüsenfieber hatte, wir hatten es eben schon gesagt, dann eben auch noch machen kann. Platz 4 hat es für ihn in Lüttich gegeben. Mal sehen, was es dann heute in Vittel für ihn gibt. Übrigens der Startort, der hat auch einiges mit der Tour de France und mit dem Radsport zu tun. Mondorf-le-Bain, da kommen nämlich die beiden Schleckbrüder her, die beiden Luxemburger, Andy und Frank, die haben dort ihre Wurzeln. Also von daher, das ist Tour de France Terrain, auch wenn nach 7,5 Kilometern schon Luxemburg wieder verlassen wird und dann nur noch über französisches Gebiet gefahren wird. Wir sind gespannt, wie es ausgeht, drücken natürlich allen die Daumen, schauen mal, was Marcel Kittel dann macht und werden uns dann natürlich wieder melden hier mit Le Tour, Tour Le Jour, unserer täglichen Zusammenfassung der Tour de France auf meinsportradio.de. Vielen Dank an Lukas Kruse.
Bitteschön.
Täglich gibt's bei uns also die Dosis Tour de France für alle Radsportfanatiker, aber bei uns gibt's auch für alle Tennisfans eine tägliche Dosis. Wimbledon, nämlich das dritte Grand Slam Turnier des Jahres, läuft und unsere Kollegen von Chip and Charge, die widmen diesem Turnier, diesem Highlight des Tennisjahres auch eine tägliche Zusammenfassung. Die Erdbeerzeit mit Chip and Charge, mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Täglich das Beste vom Wimbledon-Tag hier auf meinsportradio.de.
Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 3. bis 16. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich ab 9 Uhr im Programm und als Podcast über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.